Ja. Vielleicht noch mal zwei Sätze dazu. Was waren so die ersten Dinge, die wir sofort machen konnten, wo wir sofort Hilfsmaßnahmen unternommen haben? Weil so ein Pferdestall ist nicht unbedingt das, was ich mir als lebenswürdig gerade so um die Weihnachtszeit und zu Frosttemperaturen vorstelle. Vor 3 Wochen waren da unten minus 23 Grad und Dämmung gibt es da nicht wirklich in so einem Stall. Wir haben sofort von da unten noch angefangen, so das Allernötigste an Finanzmitteln zusammen zu telefonieren und hatten dann sehr schnell so circa 1.100 bis 1.500 € zusammen, was wir brauchten, zwischen Weihnachten und Silvester dort rauszuziehen in eine feste Wohnung. Das hat dann auch geklappt. Das Problem ist, da muss man dann jeden Tag einmal bei denen in der Wohnung sein, weil in einer festen Wohnung sollte man kein offenes Feuer machen. Die sind es aber gewohnt, jeden Tag offenes Feuer zu machen, sonst heizen die ja nicht. Alles nicht ganz einfach, aber es hat geklappt. Die sind im Moment in einer festen Wohnung. Müssen da aber Ostern schon wieder raus, weil dann braucht jemand anders diese Wohnung und deshalb sind wir da gerade am Hin- und Her-Schustern, wie man das konkret macht. Ja, wie kommt man an 6.000 Päckchen? Insgesamt waren 6.000, 1.500 gingen noch nach Bulgarien für eine andere Organisation, aber wie schafft man das, 6.000 Päckchen für Weihnachten einzusammeln? Ja, man mag denken, Weihnachten geben die Leute mehr. Habe ich auch immer gedacht. Ich wurde eines Besseren belehrt. Wir haben in Hattersheim die Chance genutzt, 2 Tage vor dem großen Globus, dem SB-Discounter, zu stehen mit einem Stand vom kunterbunten Kinderzelt mit Hüpfburg und allem Zip und Zap und haben Leute animiert, ein solches Päckchen zu packen. Wir haben denen die Kartons gereicht, in Anführungsstrichen, und haben sie eingeladen, während ihres Einkaufs ein Päckchen zu packen. Weil alles, was in diese Päckchen rein sollte, gab es im Globus zu kaufen. Und ja, der ein oder andere ließ sich dazu animieren, das zu tun. War relativ schwierig. Wir sind dann immer irgendwann dazu übergegangen, zu fragen und Leute zu finden: Mensch, spende doch mal 30 Malblocks oder spende 10 Mal Buntstifte oder wie auch immer. Und haben dann so hinterher selber die Päckchen gepackt. Das hat ganz gut geklappt. Irgendwann kam ich dann mit einem in die Diskussion: Warum macht ihr das für rumänische Kinder? Warum nicht für Deutsche? Und ich habe immer wieder diese Zahnbürste genommen, die in jedem Päckchen ist, und habe gesagt, diese Zahnbürste bekommt dieses Kind einmal im Jahr. Und die allermeisten dieser Kinder bekommen einmal im Jahr eine Zahnbürste. Gut, ich wechsle meine deutlich häufiger als einmal im Jahr. Ich gehe davon aus, dass ihr das ähnlich tut. Und die allermeisten Kinder, ich kenne kein Kind, das sich nicht mehrfach, also hier in Deutschland, das sich nicht mehrfach im Jahr eine frische Zahnbürste erlauben kann. Wenn doch, so war immer mein Spruch, wenn doch, wenn derjenige mir ein Kind zeigt, das sich nur einmal im Jahr eine Zahnbürste erlauben kann, nehmen wir eins dieser Weihnachtspäckchen und gehen zu diesem Kind. Das war das, was ich den in Anführungsstrichen nicht frommen, nicht gläubigen erklärt habe. Aber wo ist der Unterschied? Warum wird ein Unterschied da drin gemacht, wenn ich einem rumänischen Kind helfe und nicht deutschen Kindern? Das Ganze kurz nach der Bundestagswahl. Und der eine oder andere hatte da eh irgendwie so ein Geschmäckle an der Stelle dabei. Ja, was antworten wir aber Menschen, die, ich sag mal, gläubig sind, die fromm sind oder wie auch immer? Auf der einen Seite hätte man jetzt sagen können, ja, das sind die Frevler, Psalm 10, haben wir gerade gehört. Nee, ich habe mich gefragt, okay, was hätte Jesus getan oder wie hätte Jesus diskutiert oder wie hätte Jesus geantwortet? Ich glaube, Jesus hätte nicht diskutiert. Ich glaube, Jesus hätte einfach geholfen. Aber das ist nochmal eine ganz andere Sache. Da komme ich gleich dann nochmal drauf zurück. Ich möchte an der Stelle mal so ein paar Werte mir angucken, die Jesus bzw. Gott in der Bibel hochhält. Und jetzt ist es mit Werten so, es ist immer nicht ganz einfach. Wir alle haben Werte und wir alle versuchen, unsere Werte zu leben. Ich auch. Deshalb habe ich diese Aktion mit begleitet. Und gleichzeitig schaffe ich es aber nicht immer, meine Werte zu leben. Und manchmal gibt es Situationen im Leben, da kann ich meine Werte nicht leben oder bin ich stark genug oder bin ich wie auch immer. Es ist mir wichtig, an der Stelle zu sagen, weil der eine oder andere hat das vielleicht mitbekommen, ich lebe seit einem Dreivierteljahr getrennt. Und das ist nun wahrhaftig nicht Ich rühme mich dessen nicht, aber es ist so. Und ich kann es nicht verbergen. Es ist, was heißt passiert, aber ja, ich habe an der Stelle mit Sicherheit auch jede Menge Schuld auf mich geladen. Nichtsdestotrotz ist es ein Wert, den ich nicht leben konnte. Und ich glaube, das geht vielen von uns so. Der eine, da ist es eher im Verborgenen, beim anderen ist es relativ offensichtlich, so wie bei mir. Nichtsdestotrotz möchte ich drei verschiedene Werte mit uns ansehen. Ich glaube, die in so einer Situation wichtig und die Jesus auch in den Blickpunkt und in den Mittelpunkt gestellt hätte. Der erste Punkt ist Hilfsbereitschaft. Und dazu möchte ich uns einen Vers aus Philipper 4, aus Philipper 2, Vers 4 vorlesen. Da steht: Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Interesse für den anderen zu zeigen, Achtsamkeit ihm entgegenzubringen, zuzuhören, da zu sein, nicht einfach zu tun, nicht einfach in ein Hilfsprojekt zu fahren oder sonst was und ich tue schon und ich weiß, was für euch gut ist und ich mache einfach, sondern erstmal hinzuhören. Ein Beispiel dazu aus Rumänien. In diesen Roma-Siedlungen, das ist nun wahrhaftig kein Spaß. In der einen Siedlung, in der wir waren, gibt es für 718 Menschen, die da wohnten, einen Wasserhahn. Ein Wasserhahn für 718 Menschen. Der Wasserhahn war natürlich vorm Dorf. So, jetzt ist die EU hingegangen und hat in einem Förderprogramm ein siebenstöckiges Gebäude gebaut, so ein Betonklotz, wo man pro Etage vier Wohnungen, relativ groß, deutlich größer als die Baracken, in denen die vorher gelebt haben, Romas reinziehen konnte und Romas auch reingezogen hat. Der Komplex ist 7 Jahre alt. Ich kann euch sagen, das Ding ist abrissreif. Warum? Weil Romas leben, wenn sie in geschlossenen Räumen wohnen, immer bei mindestens 24 Grad Innentemperatur. Wenn ich das aber in geschlossenen Räumen mache, nicht lüfte, dann ist das relativ schnell schwarz an der Wand, weil es komplett verschimmelt ist. Und so waren diese Wohnungen, so war der Hausflur dort komplett verschimmelt. Also nicht nur Schimmel, wie wir ihn kennen und wenn wir sagen, oh, ist verschimmelt, sondern das war ganz anders verschimmelt. Wir haben Bilder gemacht, wir dachten, das darf nicht wahr sein. Darin leben diese Menschen. Ja, warum? Weil keiner denen erklärt hat, wie man lüftet, wie man in geschlossenen Betonräumen oder in gemauerten Räumen wohnt. Sondern man hat ihnen einfach, weil wir dachten und weil dieses Förderprogramm es vorgegeben hat, einen Klotz dorthin gesetzt und sie dort reingezogen. Aber genau das meint dieser Text an der Stelle nicht. Nicht einfach etwas für den anderen tun, wo ich glaube, dass es richtig ist, sondern zuzuhören, Interesse zu haben und mal zu gucken, wie lebt denn der andere, wo kann ich in seiner Welt helfen? Ein zweiter Vers, der Hilfsbereitschaft auch mit in den Mittelpunkt stellt, ist Matthäus 5, Vers 16. Da steht: Und genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Gute Taten leuchten lassen. Das ist sicherlich das eine, wobei es etwas anderes ist, sich selber dafür zu rühmen, was ich Gutes tue. Das meint der Text an der Stelle nicht. Aber ich glaube, dass es richtig ist, Gutes zu tun und darüber zu reden. Ich glaube, dass es zur Ehre Gottes ist, darüber zu reden, dass wir in Rumänien waren, dass wir dort wirklich Gutes getan haben. Ein zweiter Wert, über den ich an der Stelle sprechen möchte, ist Vorbild zu sein. Das sagt dieser Vers aus Matthäus 5, Vers 16 auch. Lasst eure guten Taten leuchten. Also wirklich aktiv das auch mal nach vorne zu stellen, was ich Gutes tue. Aktiv den anderen daran teilhaben zu lassen. Und ihm sehen zu lassen, was ich Gutes tue. In 1. Timotheus 4, Vers 12 steht ein weiterer Hinweis dazu: Niemand soll dich geringschätzen, nur weil du jung bist. Sei allen Gläubigen ein Vorbild in dem, was du lehrst, wie du lebst, in der Liebe, im Glauben und in der Reinheit. Wir sollen Vorbild sein für andere, aber gleichzeitig sollen wir auch selber Vorbilder haben. Also selber Vorbild haben, ein anderes Vorbild haben, aber gleichzeitig auch für andere wieder Vorbild sein. Und das Lustige, oder nicht Lustige, aber das Interessante ist, da steht, sei allen Gläubigen ein Vorbild. Also gar nicht dem, dem wir im Außen begegnen, sondern untereinander ein Vorbild sein. Finde ich sehr spannend. In dem, was du lehrst und wie du lebst. Also nicht nur das eine, sondern es soll ein und dasselbe sein, was ich lehre und was ich lebe. Also soll das eins sein und in dem ein Vorbild sein. In dem ja auch gucken, dass man das, was ich tue, dass das nachahmenswert ist. Philipper 3, Vers 17. Spricht dann nochmal davon, da spricht Paulus darüber, liebe Brüder, nehmt mich als Vorbild und lernt von denen, die unserem Beispiel folgen. Sich an einem, also aktiv Vorbild sein, sich am Vorbild ausrichten, mitgehen, davon lernen. Aber mein Vorbild darf ich nicht kopieren. Ich darf nicht hingehen und sagen, ich kopiere jetzt, was der gemacht hat. Ich könnte beispielsweise, um nochmal auf diese Situation zurückzukommen, niemals denjenigen kopieren, der vor dieser Kutsche einfach eingeschert ist, der einen Blick für diese Situation hatte. Wenn ich mir überlege, wie viel Armut wir begegnet sind, aber dass es diese eine Situation war, wo der diesen Kopf aus der Decke hat hervorlugen sehen, wir alle haben das überhaupt nicht gesehen. Er ist mir ein Vorbild und trotzdem kann ich ihn nicht kopieren. Und als wir dann zum ersten Mal waren wir nur zu zweit, hat er mich mitgenommen, weil mir es sehr wichtig war persönlich, sind wir dorthin gefahren, als wir das erste Mal dann dort besucht haben, um zu sehen, wie die hygienischen Verhältnisse sind. Wir wussten nicht, was wir vortreffen und wir wollten einfach gucken, wie dieses kranke Mädchen dort versorgt wird. Und die Art und Weise, wie er dort den Menschen begegnet ist, in welcher Liebe, in welchem ich bin für euch da und ich gucke mir erstmal alles an, hat sich das Kind sehr genau angeguckt. Wir haben alle medizinischen Sachen fotografiert und sehr genau dokumentiert, um das dann hier auch gleich besprechen zu können mit den entsprechenden Ärzten. Aber die Art und Weise, wie er auf diese Menschen eingegangen ist, war er mir ein wirkliches Vorbild und hat das selber aber auch nicht hinterm Berg gehalten. Ich glaube, so etwas ist sehr, sehr wichtig. Wie kann man nun ganz konkret helfen und wie kann Hilfe aussehen? Nun, bei uns Westeuropäern ist das relativ einfach, glaubt man, glaube ich. Zumindest geht der Klingelbeutel durch die Reihen, schmeißen wir alle ein paar Scheine rein, alles ist gut. Nein, ich glaube, das ist es nicht. Das ist natürlich auch wichtig. Machen wir uns nichts vor. Aber ich glaube, dass Hilfe ganz konkret auch so aussehen kann, dass man selber aktiv Zeit aufwendet und mitmacht, dass man sich für den anderen interessiert und mal guckt, was brauchen die jetzt eigentlich. Mit diesen Weihnachtspäckchen sind insgesamt so circa 40 Tonnen weitere Hilfsgüter darunter gefahren worden, also auf 3 LKWs verteilt. Ist das ein sehr großer Raum voll jegliche Form von Klamotten, Kinderwagen, da ist ein Pflegebett runter transportiert worden, Rollatoren und ähnliches. Weil das alles Dinge sind, die die Menschen dort nicht haben oder nicht drankommen oder wie auch immer. Und dort, wo wir in Schulklassen waren, war relativ offensichtlich, dass 90% der Menschen in Balan Sachen tragen von deutschen Kindern, die das Kinderzelt dorthin transportiert hat. Das ist eine Form, wie Hilfe aussehen kann. Und trotzdem frage ich mich dann immer noch, warum unterscheiden Menschen dazwischen, ob ich einem deutschen Kind hier helfe oder einem rumänischen Kind irgendwo in Nordostrumänien. Denn machen wir uns mal nichts vor, wenn wir in die Geschichte gucken, die Grenzen wurden immer wieder verschoben und die Sekler, sprich die Roma, die wir dort getroffen haben, die sprechen gar kein Rumänisch, die sprechen alle Ungarisch. Die kommen eigentlich gar nicht daher, wo wir sie getroffen haben. Die wurden immer wieder vertrieben und auch dort sind sie nicht akzeptiert, sie sind nicht gern gesehen, sie dürfen viele Läden und das öffentliche Leben in den Städten gar nicht wirklich Ja, besuchen dürfen da gar nicht dran, wirklich dran teilhaben. Sie sind geduldet. Draußen vor der Stadt, in den Baracken, da dürfen sie sein. Aber ansonsten, nein, bitte keinen Kontakt. Und wenn man sieht, wie auch Flüchtlingsströme fließen und alles, ist das nicht egal, welche Nationalität der Hilfsbedürftige hat? Wie schnell verändern sich Nationalitäten? In Lukas 10, ihr kennt die Geschichte alle, erzählt Jesus uns das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Hier ist es genau andersrum. Hier hilft ein Ausländer dem Hilfsbedürftigen. Und ist die Hilfe deswegen weniger wert? Ich glaube nicht. Ist es weniger gut, ausländischen Kindern zu helfen? Ich glaube nicht. Und das, was ich persönlich dort unten erlebt habe, nein, ich glaube, dass es wichtig ist, auch Menschen hier zu helfen. Ich glaube aber viel, viel mehr, dass es essentiell ist, dass ich helfe, dass ich Not erkenne, dass ich Zeit einbringe, dass ich meine Ressourcen, meine Möglichkeiten und sei es drum, wenn es das Geld ist, wenn das meine Ressource ist, mit der ich helfen kann, dann ist das so. Aber ich glaube, dass es essentiell ist, dass ich helfe. Jesus sagt in dem Gleichnis mit dem barmherzigen Samariter den Satz: Was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Ich weiß nicht, was euer so persönliches Bild von Jesus ist, aber da, wo ich Jesus begegne im Lobpreis, da, wo ich ihm nahe bin, das, was wir diesen Menschen tun, das tun wir für Jesus, das tun wir ihm. Deshalb ist Hilfe in dieser Form, in jeglicher Form, dort, wo ich Not begegne, immer eine Form von Lobpreis. Und natürlich gibt es diese Geringsten auch unter uns. Natürlich gibt es diese Geringsten, die wirklich Hilfe benötigen. Auch in unseren Gemeinden machen wir uns nichts vor. Und ja, auch dort bin ich angehalten und aufgerufen, Hilfe zu leisten. Und wenn es eine Zahnbürste ist. Es gab eine Geschichte zu dieser Zahnbürste. Ich kam dann in die Diskussion mit einem vor dem Globus und er meinte dann, ja, warum macht ihr das für rumänische Kinder? Und dann habe ich ihm diese Geschichte erzählt mit der Zahnbürste. Und dann meinte er, ja, soll ich jetzt reingehen und für 100 Euro Zahnbürsten kaufen? Sag ich, ja, mach doch. Er ging rein und kaufte für 170 Euro 170 Zahnbürsten. Er kam mit zwei großen Tüten Zahnbürsten raus. Und das war dann der Basisstock an Zahnbürsten für die restlichen Pakete, die wir gepackt haben. Das war echt atemberaubend. Und ja, der hat dann hinterher noch einen Glühwein von mir so mitbekommen. Aber das war wirklich so ein ganz spannendes Erlebnis. Ich glaube, wenn Jesus meine Priorität Nummer eins in meinem Leben ist, wenn ich Jesus wirklich liebe und wenn Jesus in meinem Herzen ist, ist es dann nicht auch mein inniglicher Wunsch, dass ich dem Geringsten dienen will? Dass ich für ihn da sein will, ihm zuhören will? Das ist spannend gewesen, in den Roma-Siedlungen den Menschen zuzuhören. Wir haben nichts verstanden, wir hatten immer einen Übersetzer dabei, zum Glück. Aber die Geschichten und die Not, die diese Menschen haben, beispielsweise Zahnweh. Das ist ganz normal. Also Zahnweh heißt ab zum Zahnarzt 30 Euro Zahn ziehen. Ein weniger, egal. Ist so. Ist es nicht mein inniglicher Wunsch, diesen Menschen zu helfen? Und ich glaube, es kommt bei Jesus weniger darauf an, wo und wem ich helfe. Es kommt darauf an, dass ich helfe und dass ich dieser wirklichen Not begegne. Abschließend möchte ich ein Beispiel noch von der Aktion erzählen, wie wir die Päckchen gepackt haben. Wir haben, wie gesagt, Freitag und Samstag im November dort gestanden, war auch ziemlich kalt. Und zum Schluss hatten wir, wie gesagt, primär nicht einzelne Päckchen die Leute packen lassen, sondern haben die Leute gebeten, doch einfach mal 30 Mahlblöcke zu spenden oder was auch immer, was so in die Päckchen kam. Oder 10 Tuben Zahnpasta oder was auch immer. Es war 19 Uhr und wir packten so langsam zusammen und ich pendelte immer wieder zwischen Auto und unserem Stand. Und wir hatten 19 angefangene Kisten noch da stehen. Und in jeder Kiste fehlte irgendwas. In einigen Kisten fehlten diverse Sachen. Und auf einmal stand Ralf vor uns. Er wusste nichts von der Aktion. Ich wusste nicht, dass er regelmäßig scheinbar in Hattersheim einkauft. Ich dachte, okay, gibt es in Kelkheim nichts zum Einkaufen, aber nur gut. Er stand auf jeden Fall vor uns und fing an, mit Laura, einer am Stand, zu diskutieren, beziehungsweise sich zu erkundigen, wie das funktioniert mit dem Päckchen. Und ich begrüßte ihn dann und ja, und erzählte davon. Und Laura bot Ralf an, packst du auch ein Päckchen? Naja, und ja, er wollte dann Päckchen packen und Laura hatte aber gerade vorher die Einkaufsliste geschrieben mit all den Sachen, die sie in 19 Päckchen noch rein sollten. Und dann hatte sie den Mut, ihn zu fragen, sagte, oder du nimmst diese Einkaufsliste und gehst rein und kaufst es ein. Ralf hat gesagt, komm, gib her. Und ging rein und kaufte ein. Und er sagte mir hinterher, ja, letzte Woche war nicht so meine Woche, ich lag im Krankenhaus und war krank. Ist noch eine ganz andere Geschichte, aber das war eine ziemlich lange Liste. Und das waren nicht nur 19 Malblöcke, sondern da waren noch einige andere Sachen dabei. Und ich war sehr positiv überrascht über das, wie er einfach umgesetzt hat und wie er einfach geholfen hat, das auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite fand ich sehr spannend diesen Aspekt, dass man auch konkret nach Hilfe fragt. Diesen Moment, wo Laura gesagt hat, ich habe hier diese Liste, das brauchen wir eigentlich noch, um diese Angefangenen, die standen vor uns, diese 19 Päckchen in dem Moment, um diese 19 Päckchen voll zu machen. Oder willst du diese Liste nehmen? Oder willst du einfach nur ein Kästchen daneben stellen hinterher, das dann fertig ist? Nein, er hat gesagt, komm, gib die Liste her. Fand ich sehr spannend. Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir zum einen dieser Not begegnen und dass wir helfen. Ich glaube, dass es gar nicht so wichtig ist, wo und wie und wem am Ende, sondern ich glaube, dass es nicht bedeutend ist, ob ich deutschen, ob ich rumänischen Kindern oder wem auch immer helfe, sondern ich glaube, dass das, was Jesus sagt, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan, dass das essentiell ist. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, Amen.